Liebe Gemeinde, der Januar ist zu zwei Dritteln vorbei. Erste Ernüchterungen dürften sich breit gemacht haben, was gute Vorsätze angeht und ihre Umsetzbarkeit. Habt ihr euch was vorgenommen? Ja, manche haben es getan. Ich nicht, aber irgendwie hat es sich trotzdem ergeben, dass ich mich letzte Woche im Fitnessstudio angemeldet habe. Wer hätte sowas jemals gedacht? Jetzt versuche ich, ein bisschen Muskelmasse zu retten, damit ich meinen Kindern beim Skifahren hinterherkomme in 3 Wochen. Nun gut, mal schauen. Meine Predigt handelt heute von einem, der auch was für seine Gesundheit tun will und der dafür erhebliche Anstrengungen auf sich nimmt. Der Mann lebte vor langer Zeit im 9. Jahrhundert vor Christus in Syrien. Er war gar kein Israelit. Der arme Kerl hatte eine böse Hautkrankheit und die machte ihm so zu schaffen, dass er im verfeindeten Ausland Hilfe suchte. Sein Weg dahin war ein Weg voller Zumutungen und Demütigungen. Und am Ende wurde er genau dadurch gesund, dass er sich auf diese Zumutungen und Demütigungen einließ. Seine Geschichte beschreibt einen Weg, wie ein Mensch heilsame Veränderungen erfahren kann, wenn sein Leben aus der Bahn geraten ist. Es könnte auch unsere Geschichte sein. Also lasst uns die doch mal so lesen, als wären wir da auch mit beteiligt. Sie steht im 2. Buch der Könige, Kapitel 5, Verse 1 bis 19a. Und der Text ist ziemlich lang. Die Predigt wird deswegen auch ein wenig länger als üblich. Ich lese den Text in Abschnitten, damit wir langsam mitkommen. Also 2. Könige 5. Und Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, galt vor seinem Herrn als bedeutender Mann und er war angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern Sieg verliehen. Aber der Mann, ein tüchtiger Krieger, hatte Aussatz. Und Aram war in Streifscharen ausgezogen und aus dem Land Israel hatten sie ein junges Mädchen verschleppt und dieses diente vor der Frau Naamans. Und sie sagte zu ihrer Gebieterin, ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria ist. Dann könnte dieser ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman und berichtete seinem Herrn, so und so hat das Mädchen gesprochen, das aus dem Land Israel kommt. Naaman ist nicht irgendwer, er ist der oberste Militärführer der Syrer. Die heißen auch Aramäer, das ist dasselbe. Seine Geschichte spielt etwa um das Jahr 850 vor Christus. Naaman ist ein Kriegsheld, ein bedeutender, ein angesehener Mann, heißt es, selbstbewusst, erfolgreich, stark, auf dem Höhepunkt seines Lebens. Ihm ist schon einiges gelungen, aber er hat nun dieses Problem. Er ist aussätzig. Aussatz, das ist in der Bibel ein Sammelbegriff für allerlei Hautkrankheiten wie Schuppenflechte, Pilzbefall, auch Lepra, aber das eher wahrscheinlich seltener. Was er genau hat, wissen wir nicht, aber das macht ihn mürbe. Ich muss sagen, ich verstehe den Mann ganz gut. Ich habe vor 20 Jahren aus heiterem Himmel Neurodermitis bekommen und es war schlimm. Es war so schlimm, dass ich manchmal nachts um 3 aufgestanden bin und mir ein Ölbad eingelassen habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe lange eiskalt geduscht, bis es wirklich weh tat, weil Kälte den Juckreiz eine Zeit lang lindert. Manchmal habe ich mich blutig gekratzt, weil Schmerz leichter zu ertragen ist als Juckreiz. So ähnlich stelle ich mir das bei Naaman vor. Man kann Hautkrankheiten als einen Konflikt zwischen der Innenwelt und der Außenwelt verstehen. Die Haut ist die Grenze zwischen uns und der Welt. Wir haben einige Redewendungen, die diesen Zusammenhang ausdrücken. Ich spiele das mal ein bisschen durch. Du kannst jetzt sagen, was juckt mich der Naaman? Mir gehen ganz andere Dinge unter die Haut. Wenn ich höre, dass die Rechtsextremisten versucht haben, die Bauernproteste zu kapern und dass sie wieder über Massendeportationen schwadronieren, dann könnte ich aus der Haut fahren. Als Robert Habeck neulich am Fähranleger Knapp einem wütenden Bauernmob entkommen ist, da wollte ich nicht in seiner Haut stecken. Die wollten ihm ans Leder. Zum Glück ist er mit heiler Haut da rausgekommen. Ich habe den Habeck immer als eine ehrliche Haut angesehen, wenn auch manchmal etwas dünnhäutig. Als Ampelpolitiker braucht man gerade ein ziemlich dickes Fell. Manchen von denen merkt man an, dass sie sich nicht wohlfühlen in ihrer Haut. Ihr seht, das ist ein ganzes Sammelsurium von Redewendungen, die wir benutzen, um so emotionale Gestimmtheiten auszudrücken. Zurück zu Naaman. In seinem Haus lebte ein entführtes israelisches Hausmädchen, eine Sklavin. Sie hat in dem Drama nur eine kleine Rolle, aber eine sehr wichtige. Sie gibt Naamans Frau den entscheidenden Tipp, der seinen Heilungsprozess in Gang setzt. Da gibt's einen Propheten in meinem Land, sagt sie, der kann helfen. Gemeint ist der Prophet Elisha. Wie verzweifelt muss Naaman wohl sein, um auf diesen Rat zu hören? Was muss er schon alles versucht haben, bevor er seine Hoffnungen auf den Hinweis dieser ausländischen Magd zu setzen bereit ist? Ich habe das so ähnlich erlebt. Damals, vor 20 Jahren, bin ich von einem Hautarzt zum nächsten gegangen und die hatten immer nur Cortison für mich. Das hilft zwar schnell, aber nicht dauerhaft. Ich war bei einer Homöopathin, ich habe meine Ernährung verändert. Das alles hat nicht geholfen. Schließlich hat mir jemand einen Tipp gegeben, der auch eine Nebenrolle in meinem Leben gespielt hat. Es war ein Tipp, der klang ziemlich bizarr. Ich kenne da einen Heilpraktiker in der Nähe von Kiel, der macht Elektroakupunktur. Versuch's doch mal damit. Hätte mir jemand in gesundem Zustand beschrieben, was das ist, Elektroakupunktur, hätte ich mild gelächelt und gesagt, vielen Dank für den Tipp. Ist interessant, was es alles gibt. Aber das war mein einziger Strohhalm, den ich damals hatte. Und ich bin tatsächlich von Berlin nach Kiel gefahren. Und das war der Beginn einer Art von Heilung, sage ich jetzt mal. Der Mann ist übrigens kein Esoteriker, sondern ein stocknüchterner Baptist. Naaman muss seinen Stolz überwinden, um zu seinem König zu gehen und ihm von dem Tipp dieses Mädchens zu erzählen. In seinem Land konnte ihm offenbar keiner helfen, kein Arzt, kein Priester, kein Gott. Stattdessen bittet Naaman jetzt den König, ihn ins verfeindete Ausland ziehen zu lassen. Er muss zum ersten Mal in dieser Geschichte von seinem hohen Ross steigen und sich demütigen. Das ist der erste Schritt zu seiner Heilung. Schauen wir, wie es weitergeht. Ich lese den nächsten Abschnitt. Und der König von Aram sagte, geh, zieh hin, und ich will dem König von Israel einen Brief senden. Und er ging und nahm 2 Kikar Silber mit, dazu 6.000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte dem König von Israel den Brief, und darin hieß es, und nun, da dieser Brief an dich gelangt ist, sieh, ich habe Naaman, meinen Diener, zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als aber der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn ein Gott, der töten und lebendig machen kann, dass dieser zu mir sendet, damit ich einen Menschen von seinem Aussatz befreie? Begreift doch und seht, dass er nur einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Der syrische König hält viel von seinem Heerführer und setzt sich für ihn ein. Vielleicht hatte Naaman daran gedacht, so inkognito ins Nachbarland zu fahren, ohne viel Aufheben zu machen. Manchmal kommen ja so saudische Prinzen auch bei uns irgendwo in so eine Klinik, keiner weiß davon, aber sie lassen sich gerne behandeln hier. Der König macht einen Staatsbesuch draus. Ein Brief von König zu König, Geschenke von immensem Wert. Naaman kann sich geschmeichelt fühlen, dass er seinem König so wichtig ist. Aber für ihn selber ist die Reise in dieser Form eine weitere Demütigung. Der Feldherr und Eroberer muss bei seinen einstigen Feinden um Hilfe bitten. Als er beim König von Israel ankommt und der den Brief liest, gibt es auch noch ein gewaltiges Missverständnis. Der Israelit fürchtet eine List. Er denkt, die Syrer suchen einen Kriegsgrund. Der hat ihn nicht geheilt, also einmarschieren. Dabei meinen die es ganz ehrlich. Bei den Aramäern standen nämlich Ärzte, Heiler und Propheten in den Diensten des Königs. Der König konnte über sie verfügen. In Israel war das anders. Da waren die Propheten von Gott begabte Störenfriede, die den König zur Ordnung rufen. Also gar nicht in seiner Verfügungsgewalt. Das wussten die Aramäer aber nicht. Und so kommt es zu einer diplomatischen Verstimmung. Peinlich für Naaman, der nun vielleicht einige Tage in ungewisser Lage verbringen muss. Er kann die Sache nicht selber in Ordnung bringen. Er, der bedeutende Mann. Gut, dass der Buschfunk in Samaria gut funktioniert. Der Prophet Elisha hört von den Ereignissen am Königshof und wendet sich an den König. Ich lese weiter. Ab Vers 8. Und als Elisha, der Gottesmann, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zum König und sprach, warum hast du deine Kleider zerrissen? Soll er doch zu mir kommen, damit er erfährt, dass es in Israel einen Propheten gibt. Und Naaman kam mit seinen Pferden und seinem Wagen und trat an die Tür des Hauses, das Elisha gehörte. Elisha aber sandte einen Boten zu ihm und sprach, geh und wasch dich 7-mal im Jordan, dann wird dein Leib wieder rein sein. Elisha ist bereit, Naaman zu behandeln, aber er steht nicht einfach nur im Dienste der Gesundheit. Er soll kommen, damit er erfährt, dass es in Israel einen Propheten gibt. Ein Prophet, das ist einer, der Gottes Macht und Herrlichkeit verkörpert und sie den Menschen erfahrbar macht. Dieser Prophet übernimmt jetzt die Regie. Der König schickt Naaman mit seinem ganzen Gefolge zu Elisha. Und der wohnt nicht in einem Palast, sondern in einem einfachen Haus. Die nächste Demütigung für Naaman. In Damaskus wäre mit Sicherheit der Prophet in den Palast des Königs bestellt worden. Aber hier muss der große Heerführer durch die stinkenden Gassen einer armseligen Kleinstadt ziehen und sich zum Haus des Heilers durchfragen. Was für eine Zumutung. Oft sind es gerade die Zumutungen, die uns helfen, abzusteigen von unserem hohen Ross und wieder den Boden unter den Füßen zu spüren. Naaman sitzt aber noch oben auf seinem Pferd. Mit welchen Erwartungen wird er wohl vor Elishas Haustür gestanden haben? Sicherlich nicht mit der, dass er den berühmten Propheten gar nicht persönlich zu Gesicht bekommt. Elisha besitzt tatsächlich die Frechheit, seinen Boten rauszuschicken und dem Naaman eine richtig bekloppte Anweisung zu geben. 7-mal im Jordan untertauchen, als wäre dieses schlammige Flüsschen ein Heilwasser. Und jetzt lernen wir Naaman so richtig kennen. Ich lese weiter ab Vers 11. Da wurde Naaman zornig, ging und sagte, sieh, ich hatte mir gesagt, er werde gewiss zu mir herauskommen, sich zu mir stellen und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen, dann seine Hand über der Stelle bewegen und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht der Abana und der Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser Israels? Kann ich mich denn nicht in denen waschen und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn. Naaman hat ganz präzise Vorstellungen, wie seine Heilung abzulaufen hat. Er kann das religiöse Zeremoniell detailgenau beschreiben, das er erwartet. Naamans Problem kommt in den Worten, ich hatte mir gesagt, zum Ausdruck. Ich hatte mir gesagt, das heißt so viel wie, ich bin der Herr meines Lebens und es muss so laufen, wie es mir richtig scheint. Was Naaman sich selber sagt, das ist seiner Weisheit letzter Schluss. Wenn das Leben nicht nach seiner Pfeife tanzt, ja, dann fährt er aus der Haut. Ist das vielleicht auch manchmal unsere Geschichte? Was haben wir uns alles darüber gesagt, was uns das Leben schuldet? An Glück, an Gesundheit, an beruflichem Erfolg, an harmonischer Partnerschaft, an Familie. Was sagen wir uns alles darüber, wie ein gutes und segensreiches Gemeindeleben funktioniert? Was muss Gott tun, damit er in das Schema passt, das wir ihm zugewiesen haben? Was muss er tun, damit er eine Chance hat, von uns wahrgenommen zu werden? Sind wir uns bewusst, dass unsere Selbstgespräche und Erwartungen Hindernisse sein können oder sogar der Grund für unser seelisches Ungleichgewicht bis hin zur Krankheit? Dietrich Bonhoeffer schrieb in seinem Buch Gemeinsames Leben, wer seinen Traum von echter Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Ich fürchte, manchmal sind unsere Erwartungen genauso unflexibel wie die des Naaman, meine eigene eingeschlossen. Wir wissen, wie es laufen soll. Wir wissen, was Gott zu tun hat. Es wäre schon viel gewonnen, wenn wir uns einmal bewusst machen würden, woher wir unsere Erwartungen und Überzeugungen eigentlich haben. Normalerweise werden sie in der Jugend geprägt und verändern sich dann ein Leben lang nicht mehr so grundlegend. Wir vermischen dann im Rückblick die schöne, kraftvolle, optimistische Stimmung unserer Jugendzeit mit den Überzeugungen, die wir uns damals angeeignet haben. So wie es damals war, war es am besten. Eigentlich müssten wir sagen, so wie ich damals war, war ich am besten. Denn da war ich jung und gesund und kraftvoll und optimistisch und das Leben lag vor mir. In Leander Hausmanns Film Sonnenallee heißt es am Schluss über das Leben in der untergegangenen DDR: Es war einmal ein Land und ich habe dort gelebt. Wenn man mich fragt, wie es war die schönste Zeit meines Lebens, denn ich war jung und verliebt. Es ist viel gewonnen, wenn wir zwischen unserer ersten Liebe in der Vergangenheit und den Erfordernissen in der Gegenwart unterscheiden können. Zurück zu den Vätern, das hat noch nie funktioniert. Das Leben kann immer nur nach vorne gelebt werden, niemals rückwärts. Die Rezepte der Väter waren vielleicht gut, für ihre Zeit vielleicht auch nicht. Heute sind wir gefragt, uns Gedanken zu machen, was gut ist für unsere Zeit, und das ist eine andere Zeit. Zurück zu Naaman. Er meint, dass ihn besondere Rituale heilen müssten. Ohne Beisein seines Therapeuten in einen Fluss zu steigen, das erscheint ihm als Zumutung. Wieder eine. Und Elisha erweist sich genau dadurch als ein begnadeter Therapeut. Die Heilung geschieht weder durch Rituale noch durch das Wasser, sondern durch die Zumutungen, die Naamans Bild vom Leben heilsam erschüttern und verändern. Aber er lässt sich nicht darauf ein. Zugekränkt ist sein Stolz und wieder sind es die Nebendarsteller, die die Sache weiter voranbringen. Ich lese weiter ab Vers 13. Seine Diener aber traten zu ihm, redeten zu ihm und sagten: Unser Vater, hätte der Prophet Schweres von dir verlangt, würdest du es nicht tun? Und nun erst recht, denn er hat dir gesagt, wasche dich und werde rein. Da ging er hinab. Und nach dem Wort des Gottesmannes tauchte er 7-mal in den Jordan ein und sein Leib wurde wieder wie der Leib eines jungen Knaben und er war rein. Naaman demütigt sich ein weiteres Mal. Der Leidensdruck seiner Krankheit wird wohl dabei nachgeholfen haben. Er steigt ab und geht in den Jordan. Der fließt aber nicht etwa durch Samaria, wo der Elisha und der König wohnen. Der fließt 25 Kilometer Luftlinie weiter östlich. Im samarischen Bergland ist das eine Tagesreise. Naaman tut, was Elisha ihm hat ausrichten lassen. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments steht hier für das Untertauchen das seltene Wort Baptizein. Kennen wir gut als Baptisten. Im Neuen Testament heißt das Taufen bekanntlich. Was Naaman hier tut, ist ein gutes Bild für Taufe. Um die Taufe verständlich zu machen. Taufe hat nämlich etwas zu tun mit Absteigen, sich zu demütigen, seine Erwartungen über Gott und die Welt loszulassen und sich dem lebendigen Gott anzuvertrauen, der uns heil macht und wieder in den Fluss des Lebens stellt. So wie Christus abgestiegen ist aus der Herrlichkeit Gottes und ganz Mensch geworden ist, so müssen auch wir absteigen vom Thron unseres unfehlbaren Ego. Wer sich selbst erniedrigt, den wird er zu sich erhöhen. Es war der innere Prozess des Absteigens, der bei Naaman die Heilung bewirkt hat, nicht das Jordanwasser. Vielleicht ist ihm dieser Zusammenhang dort am Jordan ja bewusst geworden. Er hat sich seiner Schwachheit stellen müssen. Bei mir war es damals ähnlich. Parallel zur Behandlung des Heilpraktikers habe ich mich mit den Selbstgesprächen und Erwartungen auseinandergesetzt, die ich über mich selber und über die Welt in mir geführt habe oder hatte. Das konnte ich nicht alleine und ich bin heute noch dankbar für die Menschen, die mich dabei begleitet haben. Das war auch ein Abstieg. Ich habe in dieser Zeit vieles über mich selber gelernt, vieles auch, was schmerzhaft war, aber zugleich heilsam. Die Neurodermitis ging dann tatsächlich zeitweise weg, aber sie kam auch wieder, nicht so heftig wie am Anfang. Ich habe damit leben gelernt und weiß, was ich tun muss, um sie etwas zu beruhigen. Trotzdem ist sie unberechenbar und sie hält mich in der Verbindung mit Gott. So sehe ich das positiv. Sie ist mein Stachel im Fleisch. So nennt der Apostel Paulus seine chronische Krankheit. Ich lese weiter ab Vers 15. Dann aber kehrte er zurück zum Gottesmann, er und sein ganzes Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Sieh doch, ich habe erkannt, dass es nirgendwo sonst auf der Erde einen Gott gibt als allein in Israel. Und so nimm doch ein Geschenk an von deinem Diener. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich diene, ich nehme nichts an. Da drängte er ihn, es anzunehmen, aber er weigerte sich. Und Naaman sagte: Wenn nicht, möge man deinem Diener so viel Erde mitgeben, wie ein Gespann Maultiere tragen kann, denn dein Diener will keinen anderen Göttern mehr Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur noch dem Herrn. Nur dies möge der Herr deinem Diener vergeben, wenn mein Herr in das Haus des Rimmon kommt, um sich dort niederzuwerfen, und er stützt sich dabei auf meine Hand, dann muss auch ich mich niederwerfen im Haus des Rimmon. Wenn ich mich dann niederwerfe im Haus des Rimmon, möge der Herr dies deinem Diener vergeben. Da sprach er zu ihm: Geh in Frieden. Am Ende hat Naaman ein neues Selbstbild. Er spricht von sich als Diener, der stolze Heerführer und Vertraute des Aramäerkönigs, ein Diener. Er hat den akzeptiert, der jenseits all seiner Erwartungen ist und handelt, der Gott, dessen Name Ich Bin ist. Er hat Naaman gelehrt, seine Erwartungen, wie alles zu sein hat, fahren zu lassen und einfach zu sein. Und jetzt kann er wieder nach vorne blicken. Er will sich gleich ein Stück Erde mitnehmen, weil er denkt, das ist der Gott des Landes Israels, da muss ich ein Stück Israel bei mir zu Hause haben. Komische Denke, aber ist halt lange her. Aber er denkt dann noch weiter, wie es da wird zu Hause und merkt, da kommt ein Problem jetzt auf mich zu. Was wird denn mit meinem Gottesdienst sein, den ich da zu Hause zu feiern habe? Wir haben ja einen Staatskult da, unser Gott heißt Baal Rimmon. Baal sagt euch was, der Wettergott im alten Orient. Was wird der Gott dazu sagen, der ihm in Israel die Augen geöffnet hat und den er als den einzigen Gott der Welt kennengelernt hat? Elisha sagt nur: Geh in Frieden. Er sagt nicht, also solche fremden Götter kannst du nicht mehr reingehen in so einen Tempel. Da bist du raus. Ja? Nein, er sagt: Geh in Frieden. Mach dir keine Sorgen. Es kommen neue Herausforderungen auf dich zu. Ja, aber der Friede Gottes, den du hier erlebt hast, der zieht mit dir. Du bist ein veränderter Mensch und du weißt, wer dich verändert hat. Bewahre dir diesen Frieden in allem, was du tust, auch im Tempel des Gottes Rimmon. Puh, so eine Weite. Wer hätte das gedacht? Die Geschichte von Naamans Heilung ist bemerkenswert. Ich finde die großartig. Ein Nicht-Israelit findet Heilung und Glauben beim Gott Israels. So finden auch wir Nicht-Juden Heil und Heilung bei dem Messias Israels. Jesus Christus ist den Weg des Abstiegs gegangen und lädt uns heute ein: Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, lass dich selber los, all deine Erwartungen, und finde das Leben. So lasst uns doch voller Vertrauen beten wie der Hauptmann von Kapernaum: Herr, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Amen.